wollte nur sicher gehen, dass wir alle den richtigen Workshop besuchen. Es geht hier um ISDN. Hat jeder schon mal gehört? Den Vortrag halte ich nicht zum ersten Mal, das ist ungefähr das vierte oder fünfte Mal, das dritte Mal auf dem Chaos-Kongress. Für die Leute, die ihn letztes Jahr schon gesehen haben, das hat sich nicht wesentlich viel verändert. Das hat damit zu tun, dass sich die Grundlagen auch nicht wesentlich verändern in einem Jahr. Erstmal zu meiner Person. Mein Name ist Hartmut Schröder. Ich bin mit ISDN in Kontakt gekommen, dadurch, dass ich mal Mailboxen programmiert habe. Und als man halt herausgefunden hatte, dass es doch viel schneller geht, alles mit ISDN zu transportieren, war das natürlich ein Thema. Und dementsprechend hat man sich damit beschäftigt. Ich habe damals noch die ganze 1TR6-Arie mit der Deutschen Telekom mitgemacht. Kenne also auch die alten Protokolle, wie es damals aussah, wie es heute aussieht. Und wollen wir erstmal anfangen. ISDN ist eine Phase von Entwicklungen gewesen, bis es da war. Es ist nicht jemand irgendwie hingegangen, hat gesagt, über Nacht, so, jetzt, das ist ISDN, das machen wir jetzt, sondern die Telefongesellschaften haben Sachen entwickelt, haben sich untereinander abgesprochen oder auch nicht, haben Standards gesetzt und irgendwann hat man mal gesagt, wir müssen das mal zusammenfassen unter einem Oberbegriff, was wir hier machen. Und dann hat man das Ganze ISDN getauft, zu Neudeutsch Integrated Services Digital Network. Auf Hochdeutsch bedeutet das Dienste integrierende digitale Netzwerk. Das heißt, wir sind in der Lage, über dieses digitale Netzwerk nicht nur Telefonie auszutauschen, sondern auch Daten in allen möglichen Formen, ob das jetzt ein Telefax ist, ob das X25-Daten, also DATEX-P ist, oder ob das jetzt IP ist in irgendeiner Form. Das wird halt darüber ausgetauscht und das Kind hat diesen Namen bekommen. Wir werden sehen, dass ISDN, so wie wir es hier in Deutschland verstehen, in anderen Staaten gar nicht so verstanden wird. Da wird wieder was ganz anderes darunter verstanden. Es herrschen andere Signalisierungsprotokolle, andere Austauschprotokolle, wie ich mit den Daten umgehe. Und sehr viel hat man damit zu tun, dass man irgendwie eine Software oder, ich sag mal, zum Beispiel einen ISDN-Router aus den Staaten kriegt, versucht den hier am Laufen zu bringen. Und es funktioniert einfach nicht, weil die Amerikaner einfach eine andere Vorstellungsweise haben davon, was ISDN ist. Warum haben die Telefongesellschaften ISDN erfunden? Es hat grob erstmal damit zu tun, dass dieses hier würde ich mal als die schematische Darstellung einer Telefonleitung bezeichnen. Grob vereinfacht, wir haben Lautsprecher, wir haben Mikrofon, wir haben eine Batterie als Speisung. Wir haben auf der anderen Seite wieder Mikrofon und einen Lautsprecher. Hier zwischen wäre sozusagen die Vermittlungsstellentechnik. Wir haben zwei Drähte dazwischen. Das wird irgendwie geschaltet, irgendwie funktioniert das schon. Und wenn ich hier reinquake, kommt es hoffentlich auf der anderen Seite heraus. Und sehr wichtig, was man in diesem Schematik sehr gut sehen kann, wenn ich hier reinquake, dadurch, dass der Stromkreis geschlossen ist, fließt die Information, die ich hier reinquake, durch den Stromkreis durch, kommt irgendwann aber auch wieder in meinen Telefonhörer an. Das heißt, ich höre mich immer selber. Dieser Effekt ist teilweise auch gewollt, weil dadurch spricht man nicht so laut in den Telefonhörer, weil man sich ja selber akustisch rückgekoppelt hört. Da kommen wir noch später dazu, warum das so ist. Bei meinem Vortrag werde ich auch ein paar Mal Sprünge machen, nach vorne und nach hinten. Das ist leider in der Natur der Sache so. Einige Sachen lassen sich nur mit vorausgegangenen Sachen erklären und umgekehrt. Tut mir leid, wenn Fragen auftauchen, bitte bis zum Ende des Vortrags zurückstellen, weil ich hoffe, dann habe ich alle Sprünge irgendwann beseitigt und wir sehen irgendwie, wie das klar kommt. Analog haben wir halt das Problem, wir haben immer zwei Drähte. Wenn die Leitung sehr lang ist, müssen wir das verstärken. Wenn man das schematisch mal aufzeichnet, dann haben wir hier am Beginn der Leitung einen bestimmten Verstärkungswert, der fällt ab. irgendwann unterschreitet er einen gewissen Pegel, dann muss ein Verstärker eingesetzt werden. Der schubst das Signal wieder hoch. Das fällt wieder ab über die Länge, über die Distanz der Leitung halt. Und jeweils nach einer gewissen Länge der Leitung muss ein Verstärker immer eingeschliffen werden. Und das Problem bei Verstärkern ist, sie verstärken nicht nur Nutzsignal, sondern auch das Rauschen. Das heißt, irgendwann am Ende meiner Leitung ist auch so viel Rauschen aufgelaufen, weil das Nutzsignal ja immer nur bis zu einer gewissen Größe verstärkt wird, dass ich das kaum noch unterscheiden kann von meinem Ursprungssignal. Nun haben die Telefongesellschaften also die digitale Informationsübertragung aber nicht da aus dem Grunde erfunden, weil sie einfach mehr Qualität liefern wollen, sondern weil es preisgünstiger ist. Wenn wir ein Signal, was wir haben, höre ich da ein Handy? Das ist über die Distanz, über die Zeit gesehen halt ein Signal. Dann können wir dieses Signal in Wellenform darstellen, so wie wir es auf einem Oszilloskop sehen würden. Und wir versuchen dann in gewissen Zeitabschnitten dieses Signal zu samplen. Dieses Verfahren und die technischen Grundlagen dafür wurden ungefähr 1940 gesetzt. Ein gewisser Herr Nyquist hat behauptet, und leider hat er recht behalten, dass um ein Signal abzutasten, man die doppelte Abtastfrequenz einsetzen muss. Das heißt, wenn ich eine Frequenz von 4000 Hertz übertragen will, dann muss ich mindestens 8000 Mal in der Sekunde nachgucken, wie mein Signal ist. Man kann mehr machen, dann wird es besser, aber das ist das Mindeste. Sonst kommt es zerhackt an und keiner kann das Ursprungssignal wieder herausfiltern. So, wir müssen also abtasten. Und dieses abgetastete Signal müssen wir in einen Bitwert überwandeln. Und wir sehen hier oben das nochmal. Hier haben wir das zum Beispiel mal als Byteform gemacht. Wir haben Werte von 128 bis minus 128, wäre ein Byte mit Vorzeichen halt behaftet. Und wir übertragen diese Werte, legen die Byteformen hintereinander ab. Und wenn wir festlegen, was weiß ich, wir haben 8000 Mal in der Sekunde abgetastet, dann weiß das der Empfänger, der kann dieses Signal wieder hervorholen. Das wird ungefähr so aussehen. Und wenn wir da einen schönen kleinen Kondensator einbauen, kriegen wir ungefähr die ursprüngliche Wellenform wieder her. Nicht ganz exakt, aber für unsere Zwecke reicht es. Gut, jetzt haben wir ziemlich viel Aufwand getrieben, um ein Signal zu digitalisieren. Was bringt uns denn das überhaupt? Nun ja, wir haben schon gesehen, wenn wir es verstärken, jedes Mal mit einem analogen Verstärker, dann ist Rauschen dabei. Rauschen, jedes Mal verstärkt, immer mehr Grütze dabei. Wenn ich ein digitales Signal habe, das sieht, sagen wir mal, am Anfang der Leitung so aus, dann würde das am Ende der Leitung so aussehen. Rund halt. Durch Kapazitäten, Kondensatoren wird sich das Signal verformen. Durch eine relativ einfache Schaltung, nämlich den sogenannten Schmidt-Trigger, der einfach guckt, wo ist hier ein Schwellwert. Wenn das Signal über eine gewisse Stärke kommt, würde der wieder positives Signal, negatives, dann wieder ein abfallendes herausfiltern. Das heißt, ich muss quasi einen Transistor mit Rückkopplung einsetzen und kriege wieder einen schönen sauberen Rechteck raus. Das ist doch genial. Da muss ich gar nichts mehr viel dran machen. Na gut, es gibt auch noch andere Probleme. Die Signale müssten natürlich immer schön auf derselben Breite sein, damit das einigermaßen kommt. Aber da gibt es so einfache Schaltungstricks wie, ich muss ja nur am Anfang der Leitung gucken, ich taste einfach immer in der Mitte des Signals ab und was da ist, nehme ich halt als Bitwert und das war's dann. Das heißt, hier habe ich Zeit ohne Ende, digital gesprochen Zeit ohne Ende, um zu sehen, da kann das Signal auch mal kurz vorher aufhören oder viel weiter hinten, es ist egal. Wenn ich in der Mitte des Signals abtaste, so wie hier, dann würde ich immer das Ursprungssignal wieder herausfiltern. Das kann ich benutzen, um auf einer Leitung, die ich habe, nehmen wir mal, wir haben wieder diesen klassischen Zweidraht, da würde ich jetzt, oh, jetzt würde ich hier gerne mal farbig darstellen, naja, versuchen wir es mal. Ich nehme von meinem Telefongespräch, sagen wir mal, 20 Millisekunden auf. So, diese 20 Millisekunden kann ich auf einer schnellen Datenleitung locker unterbringen in einer Millisekunde. Dann kommt mein nächster Typ, der hat auch wieder nur eine Millisekunde bekommen. Ursprünglich waren das 20 Millisekunden, aber dadurch, dass ich hier eine höhere Datenrate fahre, nicht irgendwie 8 Kilobit pro Sekunde, sondern halt mehr, kann ich mehr übertragen. Das heißt, die Information kann gemultiplext, kann ich viel mehr aus meiner Leitung herausholen, weil das Problem ist, das Teure an einer Telefonleitung sind nicht die Multiplexer oder die Übertrager, die da drin sind, sondern das Teure an einer Telefonleitung sind die Verlegekosten. Das heißt, wenn ich mein Kabel einmal quer über den Atlantik werfe, dann ist es scheißegal, ob es digitalisiert ist oder analog, das unter die Erde zu bringen oder da reinzulegen, das ist das, was Aufwand ist. Und das kostet halt Millionen, Milliarden, weiß der Teufel, wie viel das kostet. Heutzutage schließen sich da mehrere Telefongesellschaften zusammen, um ein Kabel irgendwo zu verbuddeln, weil es halt so immense Kosten ist. Man kann da Shares kaufen, irgendwie sich daran beteiligen, spekulieren und wenn der durchgeschnitten ist, hast du Pech gehabt und sowas. Haben wir alles schon gehabt. Und da kann man auch Geld dran lassen, ja. Und wir können also, wenn wir das entsprechend aufbereiten, dieses Signal schneller pulsen lassen, können das auf einem klassischen Zweidraht mehrere von diesen Informationssträngen sozusagen verarbeiten und hinten und vorne werden sie wieder auseinandergezogen. Das machen dann ganz einfache Computer. Die können auch nicht mal viel, die ziehen das nur wieder auseinander und wir haben wieder die Ursprungsinformation. Wir haben natürlich einen relativ hohen Aufwand, das Signal zu digitalisieren. Aber wie gesagt, die Verlegekosten sind so immens, das rechnet diesen Aufwand. Insofern sind die Telefongesellschaften, nachdem man halt gesagt hat, okay, wir können das digitalisieren, das Signal, das analoge Sprachsignal. Wir haben nicht so viel Stress, das wieder zu verstärken. Ist alles viel besser und vor allen Dingen, wir können mehr Informationen über einen analogen Kanal übertragen, weil normalerweise würden diese zwei Drähte mit einem Telefongespräch komplett ausgelastet sein. Hier kann ich jetzt 20 Telefongespräche drüber laufen lassen und es ist immer noch okay. Da ist man dann hingegangen und hat erstmal die internationalen Strecken alle digitalisiert. Dann hat man verschiedene Techniken eingesetzt. So 1960 fing das so langsam an. Bis 1970 haben die Telefongesellschaften jeder seinen eigenen Dreck gemacht. Danach haben die sich so viel Ärger quasi dadurch eingehandelt, weil jeder halt erstmal in seinem Haus geguckt hat, ob alles okay ist. Und dann haben sie Probleme gehabt, dass sie ja auch nochmal irgendwann mal miteinander reden müssen. Irgendwann muss das Telefongespräch übergeben werden, jemanden. Und dann hat man langsam angefangen, Normen aufzustellen, wie wird ein Signal digitalisiert, wie kann man es problemlos transportieren, weltweit, und wie kann ich es auf der anderen Seite wieder auseinanderziehen. Die erste Norm, sozusagen die erste Norm, die entstanden ist, ist die Norm G711. Da gibt es zwei Geschichten, und zwar Ailor und Mylor. Und das bedeutet nichts anderes, wie hier vorne habe ich einen 14-Bit AD-Wandler. Und wie sieht auf der digitalen Seite mein Signal aus? Man hat nämlich festgestellt, 14-Bit brauchen wir nicht unbedingt, um an ein Sprachsignal zu übertragen, sondern eigentlich reichen 8-Bit aus. Ich kann das Signal komprimieren, auf die andere Seite übertragen, hinten wieder auseinanderziehen und ich habe ungefähr ein Signal, was dem Ursprungssignal wieder entspricht. Ich muss also nicht 8-Bit komprimieren, habe eine schlechtere Übertragungsrate, also ich muss also nicht 8-Bit nehmen, die übertragen und habe eine schlechtere Dynamik, sondern ich kann mit einer viel höheren Dynamik arbeiten, wenn ich Folgendes mache. Jetzt kommt die erste. Das ist so eine Kompressionslinie. Das ist die amerikanische, nennt sich Müller. Hier haben wir die Werte aufgetragen, die wir bei dem Ursprungssignal haben und hier zum Beispiel die Bitwerte, die dabei herausfallen würden. Wir sehen hier, dass im unteren Bereich mehr Bitwerte anfallen, im oberen Bereich fallen weniger Bitwerte an, weil das über die, wenn wir es hier ablesen, hier werden die Bitwerte abgelesen. Bei zunehmender Dynamik habe ich weniger Bitwerte, die ich auswerten muss. Das hat auch das hat den Grund, dass das menschliche Ohr bei einer Vervielfachung des Signales nicht sofort dieses unterscheiden kann. Das heißt, ich muss mit der Dynamik erst das Doppelte erreichen, damit das menschliche Ohr das wieder unterscheiden kann. Insofern brauche ich oben weniger Bitwerte, kann unten etwas besser komprimieren. Die Europäer, dieses hier, die sogenannte Müller-Kennlinie, ist von den Amerikanern einfach so gesetzt worden. Man hat gesagt, das ist wunderbar so. Man hat aber nicht das menschliche Ohr berücksichtigt. Die Europäer haben dann gesagt, man hat da wirklich mal geforscht, wie sieht denn das aus? Ist es wirklich so? Die Europäer haben entdeckt, dass es das menschliche Ohr im unteren Bereich eher linear arbeitet. Und dann hier kann man sich das wieder annähern. Oben ist es ungefähr gleich. Und damit haben wir heute zu kämpfen, wenn wir zum Beispiel ein Telefongespräch nach USA führen. Wenn das schon auf der europäischen Seite digitalisiert wurde, muss es gewandelt werden. Das kann man relativ einfach machen mit EEPROM-Tabellen. Allerdings, das Telefongespräch ist dann verlustbehaftet gewandelt. Und ich kann keinen digitalen Wert in den anderen übersetzen und einfach sagen, dass ich kann eine 1-zu-1-Konvertierung machen. Das läuft leider nicht. So, jetzt haben wir gesehen, Sprache komprimieren. Naja, wunderbar. Für ISDN werden wir immer wieder sehen, das berühmte OSI-7-Schichten-Modell. Grob gesagt unterteilt man die Anwendung in mehrere Schichten, und zwar einmal in eine physikalische Schicht. Das heißt, diese Schicht legt zum Beispiel fest, wie ein digitales Signal bitmäßig repräsentiert wird. Das heißt, welche Pegel liegen da an, wie sehen die aus und so weiter. Dann würde zum Beispiel eine Sicherungsschicht da sein, die zum Beispiel erkennt, wenn die Bits transportiert würden und auf der anderen Seite halt rauskommen würden, ob Fehler drin sind, könnte das bemerken, könnte entsprechend darauf reagieren. Die nächste Schicht wäre die Netzwerkschicht, die würde dann gucken, ob mehrere Empfänger auf die Daten zugreifen wollen und könnte das entsprechend auseinanderziehen und so weiter, geht hoch oben bis zu Schicht 7, Applikationsschicht. Na, sag mal, entweder das Telefongespräch oder oben der Webbrowser, könnte man so darstellen. Hier wird das schon aufgeteilt. Und zwar macht man dieses Schichtenmodell, um zum Beispiel, wenn man eine Norm festlegt, Module zu haben, um sie austauschen zu können. Das heißt, wenn ich eine physikalische Schicht festlege, wenn ich eine Norm schreibe und ich lege alles in einer Norm fest, alle Schichten, dann müsste ich, wenn ich was ändern will, diese Norm komplett umschreiben oder müsst ihr einen Annex neu machen, um irgendwas zu ändern, müsst ihr dann sagen, Moment, du hast irgendwie, du musst jetzt erstmal updaten und so weiter, sondern man legt einfach, man unterteilt das in diese Schichten, um es austauschen zu können. Und wenn man eine Schicht austauschen will, dann definiert man einfach eine neue Schicht, sagt bitteschön, benutzt diese Schicht. Und das heißt dann, das physikalische Medium würde sich ändern. Was weiß ich, wir möchten von Kupfer auf Glasfaser umspringen. Da herrschen andere Werte. Also muss ich das Glasfaser dementsprechend anpassen. Ich schreibe eine neue Norm. Sage bitte, liebe Leute, wenn ihr Glasfaser benutzen wollt, benutzt diese Norm und das war's. Wir unterscheiden hier schon in B- und D-Kanal. Der B-Kanal ist das, was wir brauchen, um ein Telefongespräch zu führen. Auf diesem werden Daten ausgetauscht. Der D-Kanal ist zur Signalisierung von Aufbauinformationen gedacht. Das heißt, wenn ich telefonieren möchte, dann muss ich auf dem D-Kanal eine entsprechende Information senden meinem Gegenüber. Das Gegenüber wertet diese Information aus, sagt ja, nein, schickt es wieder zurück und dann erst findet das Gespräch auf dem B-Kanal statt. Das ist deswegen gemacht worden, weil man sonst die Information schlecht trennen kann. Wenn man das auf dem B-Kanal machen würde, dann müsste man sich irgendwie unterhalten, wie ich jetzt Nutzinformationen von Signalinformationen trennen will. Wenn ich das vorher mache, dann habe ich diesen Ärger nicht. Aber wenn ich immer wieder Nutzinformationen von Kanalinformationen trennen muss, dann habe ich zum Beispiel solche Geschichten, die uns früher das Blueboxing ermöglicht haben, weil da wurde nämlich Nutzinformation auf dem B-Kanal selber transportiert und die wurde nicht vorher rausgefiltert. Das heißt, wenn ich die Töne kannte, um irgendwas zu signalisieren, dann konnte ich das machen und konnte sozusagen Vermittlungsstelle spielen. Hier ist das getrennt, zum Benutzer hin schon. Und es ist auch einfacher im Handling. Hier sehen wir, wie ein D-Kanal, das ist jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, eingepasst würde in eine Struktur. Hier sehen wir wieder, wie er in Schicht 1 eingepasst würde. Er würde irgendwie hier reingequetscht werden. Hier würden nebenan noch andere Informationen nachfließen, wie für zum Beispiel für den B-Kanal. Auf Schicht 2 würde er wieder entsprechend in Steuerinformationen auseinandergesetzt werden und hier würde dann die Zeichengabe kommen, wie irgendwas funktioniert. Jetzt fangen wir mal so langsam an. Hier kommen die ersten Unterschiede. Zum Benutzer hin werden eigentlich zwei Arten unterschieden. Es gibt einmal den Primärmultiplexanschluss und den Basisanschluss, den wir kennen. Der Basisanschluss hat meistens zwei B-Kanäle und einen D-Kanal. Der Primärmultiplex hat in USA 23 bzw. 24 B-Kanäle und einen D-Kanal davon. In Europa hat er 30 B-Kanäle und einen D-Kanal, der zusätzlich außen dran vorne weggeführt wird. Diese Unterschiede werden immer stärker von Land zu Land. Wir haben hier, wie gesagt, 23 B-Kanäle, ein D-Kanal, ein bisschen Overhead durchs Framing und eine Netto-Datenrate von 1,544 Megabit pro Sekunde. In Deutschland sind es, oder sagen wir mal nicht USA, Japan, sagen wir mal Rest der Welt, 30 B-Kanäle, ein D-Kanal, ein Synchronisierungskanal, sind 32 B-Kanäle, a 64 Kilobit, sind 2,048 Megabit pro Sekunde. Schönes Teil. Wie sieht das bei den Amerikanern aus? Warum 24? Die Amerikaner haben zum Beispiel, es kommt darauf an, welches ISDN man dort bestellt, den D-Kanälen nicht so gut getrennt von den B-Kanälen. Da kann es einem passieren, das nennt sich T1-Rob-Bit-Signaling, also mit geraubtem Bit, dass periodisch in den B-Kanal immer ein Bit eingeschliffen wird. Das kann ich gar nicht benutzen. Das heißt, ich kann nur 7 Bit pro B-Kanal benutzen. Und da wird ein D-Kanal-Bit periodisch eingeschliffen, was dann hinterher wieder auseinandergezogen wird. Man sieht schon, es ist eigentlich ein gehirnkrankes Design, das so zu machen. Leider hat sich das da mal durchgesetzt und deswegen haben die Amerikaner auch eine ziemlich schlechte Meinung über ISDN, weil sie natürlich das als Problem schon erkannt haben und dadurch darauf schließen, dass das überall in der Welt so ist. Und das heißt, ISDN ist für Amerikaner erstmal Büffelpisse, weil gehirnkrankes Design. Das, was uns zu Hause betrifft, ist der ISDN-Basisanschluss, auch BRI genannt, wie Basic Rate Interface. Physikalisch haben wir zwei Full-Duplex 64-Bit-Kanäle, das ist der B-Kanal, auf dem die Information tatsächlich ausgetauscht wird, sagen wir die Gespräche oder die Daten, die sind unabhängig voneinander. Das heißt, ich kann irgendwie ein Faxgespräch machen und irgendwie ein Datengespräch. Der D-Kanal wird von allen Geräten gleichzeitig benutzt. Das heißt, ich muss das dann hinterher wieder auseinanderziehen. Irgendwie die Geräte müssen sich irgendwie absprechen. Und dann haben wir noch ein bisschen Overhead. Wir sehen hier auf der Telefonseite, sagen wir mal auf der Vermittlungsstellenseite, gibt es hier die sogenannte UK0-Schnittstelle. Das ist eine Zwei-Ader-Schnittstelle. Das heißt, dadurch bin ich in der Lage, oder ist die Telekom generell in der Lage, auf den bestehenden Kupferadern, dadurch, dass wir hier zwei B-Kanäle haben, zwei Gespräche zu führen. Die Telekom ist deswegen so hart an ISDN interessiert, weil sie dadurch die Leitungskapazität verdoppelt. Und ich persönlich sehe es überhaupt nicht ein, für einen Basisanschluss mehr zu zahlen, wenn ich der Telekom dadurch irgendwie Verlegekosten spare. Vielleicht schließen sich mal mehr Leute meiner Meinung an. Auf der User-Seite wird dann ein Wandelgerät angeschlossen, das die eine Doppelader wieder in zwei Doppeladern auffächert. Es ist auch physikalisch eine andere Schnittstelle. Nichtsdestotrotz, die Anzahl an Informationen, es bleibt immer noch 2B-Kanal, 1D-Kanal. Es sieht physikalisch etwas anders aus, aber es kann immer noch dieselbe Information übertragen werden. Dieses Teil, was da wandelt, nennt sich zu Neudeutsch NTBA. NT heißt Network Terminator und BA für Basisanschluss. In Amerika ist es so, dass die Telefongesellschaften diesen NTBA nicht mitliefern. Folglich gibt es auch Geräte, die direkt die UK0-Schnittstelle sprechen. Nur leider ist in den USA eine andere physikalische Schnittstellendefinition zugange. Dort nennt sie sich einfach U0 und hat mit der UK0 nichts zu tun. Wer also ein amerikanisches Gerät bestellt mit einer U0-Schnittstelle, der kann das hier überhaupt nicht betreiben, selbst wenn er seinen NTBA entfernt und die zwei Adern hier anschließt. Wie funktioniert das? Das ist ziemlich trickreich, weil wir ja auch wieder auf dieser Doppelader Informationen in zwei Richtungen übertragen müssen. Das heißt, wir müssen... Bitte? Wir müssen einmal senden und gleichzeitig empfangen. Und wenn ich ein Signal reinstecke Und dadurch, dass ich nur zwei Adern habe, einen geschlossenen Stromkreis habe, kommt dieses Signal irgendwann zurück. Und ich muss es dann wieder von meinem Signal herausfiltern, um festzustellen, was war das Signal von demjenigen, von der gegenüberliegenden Seite. Man verwendet im Prinzip genau dieselbe Technik, wie man sie schon bei V32 für die Modems eingesetzt hat, nämlich Echokompensation. Man schickt sein Signal rein, man weiß, das Signal, wenn es zurückkommt, hat eine Laufzeit X, ich sag mal 0,24 Millisekunden, das hat man vorher ausgemessen, das macht man am Anfang des Verbindungsaufbaus. Und nach 2,4 Millisekunden zieht man sein ursprüngliches Signal wieder von dem Signal, was auf der Leitung ist, ab und hat das Signal von demjenigen, der mir Informationen schicken will. So trenne ich das. Deswegen brauche ich hier diesen Echokompensator, der halt das Signal rückkoppelt und es wieder rausfiltert. Dann kann ich es hier demultiplexen. Witzigerweise ist hier durch eine andere Technologie die Baudrate, die ich hier auf der UK0-Schnittstelle habe, nur 1020 Kilobaud, während sie auf dem S0-Interface 144 Kilobaud ist. Und zwar werden die Bits auf der UK0-Schnittstelle nicht in der klassischen 0 und 1 Codierung gesendet, sondern ternär, das heißt dreiwertig. Es gibt die 0, es gibt 1 und es gibt minus 1. Das wird durch diesen Demultiplexer wird das wieder auseinandergeführt. Dann wird wieder ein Synchronwort eingeführt und dann habe ich irgendwann auf meiner S0-Schnittstelle die entsprechende Anzahl an Bits. Darzustellen, 0,75 Volt, das ist nicht besonders viel. Ich kann also meine Leitung nicht beliebig lang ziehen. In den Handbüchern steht immer, 100 Meter ist das längste, was bei einer ISDN-Leitung sein soll. Ich sage immer, nehmt weniger, 50 Meter reicht auch aus. Das Signal muss halt in gewissen Werten ankommen, wie breit es ist, es darf nicht aus dem Ruder laufen. Hier sieht man halt, wie viel Prozent das auseinanderdriften kann, damit es noch erkannt wird. Kommen wir mal zur Praxis. Zu Hause habe ich jetzt so ein Teil, habe ich mir gerade angeschafft. Hier kommt die UK0-Schnittstelle von der Telekom an, mit der habe ich eigentlich nichts zu schaffen. Das interessiert mich nicht. Hier kommt der NT. Auf dieser UK0-Schnittstelle ist eine Phantomspeisung für diesen NT. Das heißt, ich muss normalerweise diesen Stecker, der da dran ist, nicht einstecken, um Daten auszutauschen. Ich muss nur den Netzteilstecker dann reinstecken, wenn ich ein Gerät habe am Bus, das keine eigene Speisung hat, zum Beispiel ein ISDN-Telefon, was kein Netzteil hat. Dann macht nämlich dieses Netzteil, was da drin ist, noch eine Speisung für den S0-Bus, an dem das Telefon hängt. Für zum Beispiel PCs, die mit irgendwie ISDN-Karten ausgerüstet sind, muss ich das überhaupt gar nicht machen. Das reicht eigentlich so. Jetzt habe ich an dem NT habe ich eine Schnittstelle, die vierdraht ausgelegt ist. Wir sehen aber immer diesen achtpoligen Western-Stecker. Es sind nur wirklich die vier Punkte in der Mitte belegt davon. Die sind hier terminiert. Es ist ein Bussystem, das heißt, der NT selber ist terminiert und ich muss auf dem Ende meines Busses muss ich auch 100 Ohm-Terminatoren setzen, damit das Ganze funktioniert. Dazwischen kann ich Geräte anschließen und zwar kann ich einfach beliebig irgendwo Abgriffe setzen, das ist Wurst. Und an jedem Abgriff kann ich ein Gerät mit einem Kabel dranhängen, das darf nicht 10 Meter überschreiten. Und dieser Bus darf eine Gesamtlänge von 120 Meter, 100 Meter würde ich eher sagen, oder naja, man sollte ihn so kurz wie möglich halten, nicht überschreiten. Es gibt noch eine Sonderform, das ist der Anlageneinschluss. Das heißt, wenn ich eine separate Telefongeschichte mit nur einem einzigen Gerät dranhängen will, dann kann ich den Bus entsprechend verlängern. Auch hier steht 1200 Meter, das habe ich in der Praxis noch nie irgendwo gesehen, weil da gibt es immer irgendein Gerät, was irgendwie einstreut. Da muss man ein geschirmtes Kabel nehmen. Ich würde dann Cat5-Kabel einfach empfehlen. Da hat man auch strukturierte Verkabelung. Das sollte am besten funktionieren. Hier sehen wir das nochmal, wie das aufgelegt wird, wenn man so ein Telefonkabel hat. Der NTBA selber ist terminiert. Ich kann das nicht ausbauen. Es sei denn, ich mache ihn auf und kratze die Scheiße da raus, die da drauf implementiert ist. In der Mitte sind die 1A, 1B-Adern. Die werden hier am Ende wieder über 100 Ohm kurzgeschlossen. Ich kann einen ganz normalen, handelsüblichen Widerstand, 1 Viertel Watt benutzen. Es ist Wurst. Es reicht auch schon 150. Hauptsache, da ist irgendeine ohmische Last dran, um das zu terminieren. Und hier habe ich dann wieder die Sendeseite. Das hier ist die Sendeseite von dem NT. Und die beiden Adern daneben sind sozusagen die Empfangsseite. Und das war's. Da oben steht das nochmal irgendwie für Leute, die 1A, rot, weiß, schwarz, grün, wie das zum Beispiel auf Telefonkabel aufgelegt würde. Jetzt haben wir den Bus verlegt. Wir haben hoffentlich nicht irgendwelche Adern getauscht. Adern tauschen, verdrehen, macht normalerweise kein Problem, solange ein Gerät am Bus hängt. Wenn zwei Geräte am Bus hängen und die gleichzeitig was tun, gibt es so komische Effekte, wie dass nach einer Zeit X kann eine Minute, kann bis zwei Stunden sein, irgendwie sich eins von diesen Geräten aufhängt, dass irgendwie die Verbindung abbricht oder sonst irgendwas. Da muss man höllisch aufpassen. Bitte nicht die Adern vertauschen, bitte immer alles fein durchziehen, immer fein darauf achten, dass man sie nicht verdreht. Und wenn solche Probleme auftauchen, erstmal das Gerät, was angeblich fehlerhaft ist, zum NTBA selber hinlegen, einfach nur dieses eine Gerät anschließen und gucken, ob es mit diesem einen Gerät irgendwann dieser Fehler auftaucht. Erst dann sollte man die Telekom nerven, nicht vorher. Es hat überhaupt gar keinen Zweck. Und vorher gucken, ob die Verkabelung richtig ist. Man kann keine Sternsysteme machen, wie ich sie immer gerne sehe, wenn es zum Beispiel irgendwie ISDN-Verteilerdosen gibt, die dann intern terminiert sind. Das wäre dann zum Beispiel als Ende zu betrachten. Und da kann ich ja jedes Mal nochmal 10 Meter abmachen. Ich kann aber nicht nochmal irgendwie hier eine ISDN-Verteilerdose setzen, da nochmal eine, dann würde ich den Bus wieder doppelt terminieren, dreifach terminieren, weiß der Teufel. Es kann funktionieren, es muss aber nicht funktionieren. Und wenn ihr ein Problem habt, macht es dann richtig und dann sollte es funktionieren. Kommen wir wieder auf die Schicht 1. Das sieht ein bisschen dumm aus hier. Grob gesagt geht es darum, auf der S0-Schnittstelle fließen jetzt Bits. Und ich kann mehrere Geräte anschließen und diese Geräte müssen irgendwie einen Mechanismus haben, um festzustellen, ist der Bus da. Sie müssen einen Zugriffsmechanismus haben, damit zum Beispiel nicht zwei Geräte gleichzeitig auf dem D-Kanal irgendwas senden. Ähnlich wie im Ethernet existieren diese Mechanismen durch sogenannte Echo-Bits. Man sieht also immer das, was kommt, und dann weiß das Gerät, Moment, dieser Kanal ist belegt, ich kann da jetzt nichts drauflegen. Hier sieht man mal, dass es physikalisch ganz anders aussieht. Der B1-Kanal werden immer 8 Bits durchgeschliffen, aber von dem D-Kanal wird immer nur ein Bit eingebaut. Dann kommt wieder Echo-Bit-Synchronisierung, B2-Kanal, wieder ein Bit vom D-Kanal und so weiter. Das setzt sich immer weiter fort und immer 8 Bits vom D-Kanal werden dann zusammengefasst von dem ISDN-Controller und dienen mir dann zur Signalisierung. Jetzt wird es ein bisschen hart. Sollte mal sagen, wo wir gerade sind. Wir haben uns jetzt die ganze Zeit mit der Schicht 1 aufgehalten, wie das verlegt wird, wie das physikalische Signal aussieht. Es sieht also bei der Vermittlungsstelle anders aus, als es bei mir zu Hause aussieht. Es wird zwischendurch gewandelt. Und jetzt kommen wir dazu, dass wir in der Schicht 2 anfangen, Informationen auszutauschen, zum Beispiel auf dem D-Kanal. Und die Information muss entsprechend gekapselt werden, das heißt, hier wird irgendwie ein Anfangsfleck gesetzt, dann wird ein Adressfeld gesetzt, ein Steuerfeld, dann wird Information ausgetauscht, dann wird nochmal eine Prüfsumme gesendet, ob das auch alles korrekt ist, und dann wird das Fleck schon für das nächste Zeug gesendet. Und diese Information, die auf der Schicht 2 des D-Kanals ausgetauscht wird, die sieht man hier. Hier sieht man die einzelnen Bitwerte. Wir unterteilen grob in nummerierte Namen, die Informationen tragen, die auch hinterher Informationen für den D-Kanal selber tragen. Steuerung und Überwachung, das heißt, da werden einfach Informationen ausgetauscht, die dazu dienen, zu gucken, ob Endgeräte noch da sind. Dann gibt es unnummerierte Rahmen, um zum Beispiel Informationen nicht nur an ein spezifisches Gerät auszutauschen, sondern an mehrere oder alle Geräte, die an dem Bus hängen. Bin ich zu kompliziert, oder was? Ich muss es dazu sagen, es ist kompliziert. Hier sieht man das nochmal besser dargestellt, muss man wirklich sagen. Flex am Anfang, Adressbits, Kontrollbits, wie sie aufsehen, Prüfsummenbits und so weiter. Das ist auch nicht, Schicht 2 ist auch nicht so wesentlich interessant für uns. Man braucht dieses Wissen eigentlich nur, wenn man einen Telekom-Techniker von seinen Fehlern überzeugen will. Hier kommt schon etwas sehr Interessantes, und zwar, hier fängt es langsam an mit der Teilvergabe. Das ist eine spezielle Funktion, um Endgeräte zu identifizieren. Das heißt, ich kann ja an einen Basisanschluss mehrere Geräte gleichzeitig anschließen. Wenn es ein Punkt-zu-Mehr-Punkt-Anschluss ist. Ich kann auch einen Punkt-zu-Punkt-Anschluss bestellen, da kann ich nur ein Gerät anschließen, meistens eine Telefonnebenstellenanlage. Das heißt, es konkurrieren bei einer Punkt-zu-Mehr-Punkt-Verbindung mehrere Geräte um den Bus. Ich muss sie irgendwie identifizieren. Und das passiert, indem die Telekom, den Augenblick, wo ich das Gerät anstöpsle, meldet sich dieses Gerät am Bus an. Es weiß ja, dass es jetzt gerade angestöpselt wurde. Es sendet einfach einen Request für eine TAI an die Telekom und die Vermittlungsstelle der Telekom weist eine Nummer zu. Diese Nummer ist der Terminal Endpoint Identifier. Der wird dynamisch jedes Mal vergeben, wenn das Gerät eingesteckt wird und bleibt halt so lange da, wie die Geräte angeschlossen sind. Man merkt das, dass die Geräte periodisch einfach Informationen austauschen, um noch zu signalisieren, hallo, ich als Endgerät bin noch da. Das heißt, so alle 10 Sekunden kommt ein Frame über den ISDN-Bus, was sagt, ich bin noch da, liebe Vermittlungsstelle. Meine TAI ist noch reserviert irgendwie, wenn du was an mich schicken willst, ich bin noch da. Du kannst mir unter dieser Nummer, die du mir vergeben hast, jederzeit Informationen senden, die den anderen nichts angeht, die sie zu ignorieren haben. Die sind natürlich öffentlich am Bus dadurch, dass sie transportiert werden. Aber bitteschön, du darfst mich ansprechen. Das ist auch eine Geschichte, die sehr oft nicht funktioniert. Immer bei amerikanischen Geräten. Die Deutschen haben ISDN begriffen. So, jetzt sind wir mein Lieblingsslide. Jetzt sind wir, haben wir uns hochgearbeitet zu Schicht 3 des Dekanals, gucken uns das an, was da drüber läuft. Hier werden jetzt Informationen ausgetauscht, und zwar zuallererst wird als Byte-Information der sogenannte Protokolldiskriminator ausgetauscht. Das ist, in Deutschland wird dieses Byte immer den Wert 8 haben. Dadurch signalisiere ich, dass ich Euro-ISDN habe. Wenn da Hex 40 oder 41 steht, habe ich noch einen 1TR6-Anschluss. Dann wird abhängig davon, was man machen will, eine Referenznummer vergeben, die ist sehr wichtig. Die sogenannte Call-Referenz wird auch dynamisch vergeben, und zwar immer für jede Richtung eine separate. Jedes Gerät kann ja selber eine Call-Referenznummer erzeugen, die für sich selber zusammen mit der Datei eine für einen Anruf sozusagen universelle Nummer ergibt, die so lange existiert, wie die Anfrage selber existiert. Wenn die Anfrage nicht mehr existiert, kann diese Call-Referenz wieder verwendet werden. Normalerweise nimmt man eine neue, damit das irgendwie zu keinen Stress führt. Es gibt aber auch Geräte, die dann dieselbe sofort wieder assignen. Das macht sich sehr spaßig bei Siemens Telefonanlagen bemerkbar, die das überhaupt gar nicht abkönnen. Das ist fest. Danach kommt immer der Nachrichtentyp. Und abhängig von dem Nachrichtentyp gibt es mehrere Informationen, die danach folgen können. Und dann können noch mehr Nachrichtenelemente folgen, die halt unterschiedliche Aufbauten haben. Die sagen halt in ihrem Kopf selber, wie lang sie sind, damit man weiß, wann fängt das nächste Nachrichtenelement an. Das ist lustig, ne? Ist auch nicht ganz so schön. Das ist nämlich noch eine 1TR6-Slide. Ich habe leider kein schönes für Euro-ISDN gefunden. Egal. Was passiert, wenn ich... Das ist sozusagen ein Abbild des State-Modells, was man nachbilden muss, wenn man einen Dekanal selber implementieren will. Man muss die entsprechenden Timer wissen, die zwischen einem Setup und dem Acknowledge zum Beispiel sind. Und anhand dessen kann man dann zum Beispiel entscheiden, wie man einen Call behandelt. Wir haben das zum Beispiel hier. Die Vermittlungsstelle sendet einen Setup. Wir müssen einen Setup Acknowledge senden. Dann kann ich hier entsprechend warten, bis irgendwas passiert ist. Kann hier hinspringen, bis ich einen Connect sende. Das heißt, dass ich den Ruf angenommen habe. Und wenn der Connect Request dann gekommen ist, der Connect Acknowledged, dann habe ich erst den Call aktiv, dann kann ich erst telefonieren. So würde die Information aussehen zwischen einem Teilnehmer A und dem Teilnehmer B. Hier zwischen sind Vermittlungsstellen beteiligt, leider. Das heißt, der Teilnehmer A sendet eine Information. Setup ist sehr gebräuchlich. Setup heißt, ich möchte irgendwas machen. Ich möchte telefonieren zum Beispiel. Die Vermittlungsstelle sagt erstmal, ja, halt's Maul, ich hab dein Setup gekriegt. Dann darf der Teilnehmer noch mehr Informationen schicken, wie zum Beispiel eine Rufnummer. Jedes Mal wird eine Information angesendet und irgendwann, wenn die Vermittlungsstelle das bekommen hat, dann sagt sie, es reicht, schickt ein Alerting. hat inzwischen schon der anderen Vermittlungsstelle Informationen geschickt. Das heißt, der Teilnehmer hat dieses Setup hier bekommen. Irgendwann tut er selber mit einem Alerting antworten und mit einem Connect. Dieses Connect wird dann dem A-Teilnehmer geschickt und er sendet jedes Mal ein Acknowledge zurück. Das heißt, ein Setup wird auch mit einem Acknowledge irgendwo beantwortet. Wenn ich einen Connect kriege, muss ich ein Connect Acknowledge irgendwann senden, wenn ich es bekommen habe, damit die Vermittlungsstelle weiß, okay, ist alles noch okay. Zu diesem Punkt, wenn die beiden Connects durchgekommen sind, existiert meine Leitung. Dann habe ich auf dem D-Kanal alles vorbereitet und dann kann ich den entsprechenden B-Kanal, der mir zugewiesen wurde oder den ich mir selber habe zugewiesen, benutzen. Erst dann wird auch, gezählt. Und hier haben wir dasselbe nochmal. Das wird ein bisschen anders hier gemacht. Hier wird das Setup über ein Facility eingeleitet. Völlige Büffelpisse. Wo habe ich dieses Slide her? Oh Gott, und dann tun sie hier Umstecken am Bus. Das macht sowieso keiner. Das hat auch keiner mal richtig begriffen und das mal richtig implementiert. Also, es soll möglich sein. Nehmen wir mal Folgendes an. Wir haben ein Telefongespräch. Das haben wir angenommen. Und jetzt hören wir da irgendwie, da ist ein analoges Fax dran. Das heißt, ich müsste jetzt theoretisch an meinem Fax irgendwie eine Taste drücken und dieses Fax müsste jetzt in der Lage sein, irgendwie am Bus zu sagen, ja, ich möchte jetzt diesen Ruf haben, unterhält sich mit meinem Telefon über die Vermittlungsstelle und das Telefon sagt, ja, nimm den B-Kanal und dann antworte ich dir das und irgendwann klappt es dann schon und irgendwie mein Telefon ist tot und mein Fax hat den B-Kanal genommen. Ich habe es noch nicht gesehen, dass es wirklich funktioniert, weil diese Funktionalität natürlich kann implementiert werden, aber wird von so wenigen Programmierern wirklich implementiert, weil dieses Umstecken am Bus und so weiter so selten auftaucht, dass Leute das wirklich brauchen, dass nur die wenigsten Geräte, auch die deutschen Geräte, das können. So, jetzt haben wir ungefähr gesprochen, wie der D-Kanal funktioniert. Wir kommen gleich nochmal, wenn wir noch Zeit haben. Wie sind wir in der Zeit? Oh, so gut sind wir in der Zeit. Wir kommen gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf zurück, wenn wir das wollen. Welche Dienstmerkmale gibt es überhaupt? Und diese Dienstmerkmale werden eigentlich über den D-Kanal repräsentiert. Wir haben hier, das wird in den Newsgroups immer heiß diskutiert, was ist was. Clip, Clear, Kolb, Klo. Erstmal Übermittlung der Rufnummer zum gerufenen Anschluss. Meine Rufnummer wird übermittelt. Er kann es sehen, wenn er das will. Ich kann aber auch sagen, jetzt nicht. Ich kann dieses dann wieder durchbrechen durch ein gewisses Facility, was ich beantragen kann. Zum Beispiel müsst ihr nicht denken, wenn ihr jetzt irgendwie dieses unterbricht oder sagt, ich möchte das nicht, dass zum Beispiel in dem Augenblick, wo ihr die Feuerwehr, die Bullen oder sonst irgendwen anruft, dass es dann nicht vermittelt würde. Es wird übermittelt. Und es wird digital übermittelt und die Computer merken sich wirklich alles. Und es wird auch von analogen Anschlüssen übermittelt, die normalerweise an digitalen Ämtern hängen. Natürlich inzwischen ist ganz Deutschland digitalisiert, obwohl die Telekom sich manchmal so anstellt, als wäre das nicht der Fall. Es wird überall hin signalisiert auf dem Zeichengabekanal, von welchem analogen Anschluss das gekommen ist und man kann eure Rufnummer unter Garantie sehen. Wenn ihr was Strafbares machen wollt, geht in die nächste Telefonzelle, sorgt dafür, dass die nächste Telefonzelle nicht gerade um die Ecke liegt, wo ihr wohnt. Ja, dann kann ich zum Beispiel eine geschlossene Benutzergruppe einleiten. Das heißt, ich kann mich nur mit gewissen Teilnehmern unterhalten. Das ist ganz nett. Hat man früher mal gemacht als zusätzliches Security-Feature. Inzwischen Können Router zum Beispiel Passwörter übertragen, ohne sie wirklich auszutauschen, per CHAP, sowas geht. Und ich habe es also gar nicht mehr nötig, irgendwie so ein teures Feature zu beantragen bei der Telekom, nur um einen Quasi-Schutz zu erhalten, den ich gar nicht habe. AOCD, AOCE, das ist zum Beispiel eins der Facilities, was man extra beauftragen muss. Das heißt, ich kann AOCD, das heißt, ich kann während des Telefongespräches gucken, wie viel kostet mich dieses Telefongespräch. Ist nett für ISDN-Router, wenn Sie zum Beispiel wüssten, naja, ich messe jetzt die zwei zwischen zwei AOCDs und kurz vorher, wenn ich idle bin, bevor der nächste AOCD eintrudelt, hänge ich auf. Bringt das mal einem amerikanischen ISDN-Router bei. Auch die Amerikaner werden es nicht verstehen, was ihr überhaupt meint. Ist schon okay so. Die Welt ist schlecht. AOCE, das heißt, ich werde erst am Ende, dann wenn ich aufgelegt habe, kriege ich in dem Disconnect mit, was hat mich dieses Gespräch gekostet. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowas zu implementieren. Es gibt für diese ganzen Geschichten gibt es Normen, die sind derer mannigfaltig. Ich werde gleich mal eine URL aufschreiben, wo ihr euch die umsonst ziehen könnt. Seit dem 1. November gibt es nämlich Etsy-Dokumentationen im Web frei. Wunderbar. Habe ich direkt zugeschlagen. Die gesamten ISDN-Dokus zu ziehen sind ungefähr schlappe 10 MB. Dann hat man das alles. Alles PDFs, wunderbar. Ausdrucken, hat man so einen Stapel. Call hold. Ich kann also irgendwie jemanden erstmal beiseite legen. Das ist das hier, Fangschaltung, können wir auch. Call forwarding on busy. Also zum Beispiel kann ich sagen, wann ist irgendwie eine Anrufweiterschaltung? Soll die ständig sein? Soll die bei besetzt sein? Das wird einmal dem Amt beigebracht und dann weiß das Amt irgendwie, wenn der besetzt ist, dann, ja, dann leite ich den sofort um. Das heißt, ich benutze gar nicht den B-Kanal, einen ankommenden und wieder einen abgehenden, um diesen Call umzuleiten, weil das würde ja gar nicht funktionieren. Wenn ich gerade telefoniere, habe ich schon einen B-Kanal in Benutzung. Wenn ich den annehmen würde und wieder zurückleiten, müsste ich ja zwei haben. Zusätzlich hätte ich drei, geht gar nicht. Also kann ich mir das sparen, macht das Amt für mich. Solange genügend Ressourcen vorhanden sind, geht es auch. Schwierig wird es dann, wenn es nicht geht. Anrufweiterschaltung durch den Ruf nach Rufzustellung. Was soll denn sowas? Egal. Konferenzschaltung, schönes Feature. Hey, hier steht bis zu 10 Teilnehmern. Mehr als 4 habe ich noch nirgendwo gesehen. Es sei denn, es ist eine Vermittlung, es ist eine Telefonanlage zwischendurch eingeschliffen, die sowas kann. Dreierkonferenz können wir machen, ist überhaupt gar kein Problem. Calltransfer umlegen. Büffelpisse. Das Letzte, was viele Leute gerne hätten, aber was leider nicht mehr beantragbar ist, ist User-to-User-Signaling. Ich könnte auf dem D-Kanal Informationen austauschen für einen kleinen Preis. Zum Beispiel, ich könnte sagen, irgendwie kommt zu mir oder so. Leider haben das einige Leute so weitlich ausgenutzt, um da irgendwie, was weiß ich, News zu pollen. Weil es mal irgendwie nichts gekostet hat, dass die Telekom gesagt hat, Edgy Badge, dieses wird nicht mehr unterstützt. Was? Ja, er sagte gerade, es soll noch Firmen geben, die sowas noch haben. Natürlich, Ausnahmen bestätigen hier die Regeln. Erstmal, alle alten Benutzer werden von der Telekom noch weiter behandelt. Man kann es nicht mehr neu beantragen normalerweise, es sei denn, man kennt seinen Telekom-Spezi sehr gut, fantastisch, hervorragend. Was weiß ich? Was? Das ist immer kostenpflichtig. Ja, ja. Es gibt dann mal so Leute, die haben versucht, das zum Beispiel in ein Setup mit reinzubringen, irgendwie, dass man da so ein bisschen Informationen mit austauscht, dass man dann sofort diesen Setup einfach ablehnt. Das hat die Telekom auch nach einem Jahr gemerkt. Und jetzt gibt es dann so Sachen, dass wenn ihr, ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Hausnummer, aber wenn ihr zum Beispiel innerhalb einer Stunde 1000 Setups schickt, dann berechnet euch die Telekom jedes einzelne Setup als Gebühreneinheit. Fantastisch. Obwohl der Call gar nicht zustande gekommen ist. Das hat dann einige Leute, die mit ihren ISDN-Karten irgendwie auf dem Provider geradezu rumhacken, weil er gerade mal nicht annehmen kann, weil er gerade mal belegt ist, die wundern sich dann, warum sie auf einmal exorbitante irgendwie, obwohl natürlich keine Gebühreneinheit, also sie nicht gesurft haben, zustande gekommen ist, warum da so viel drauf, weil sie halt den Timer auf irgendwie, was weiß ich, 5 Sekunden gesetzt haben für Wiederholung, damit sie mal endlich surfen können. Die Telekom merkt sowas schon und dumm sind die wirklich nicht. Nur manchmal gerät man an Leute, die, naja. So, wir haben uns jetzt eine ganze Zeit aufgehalten über diesen dämlichen D-Kanal und was er nicht alles kann und was er, wie schön das doch alles ist. Jetzt haben wir aber immer noch keine Gespräche geführt. Wir haben immer noch keine Daten ausgetauscht. Wir haben uns jetzt darüber unterhalten, wie kommt es zustande, dass ich ihn benutzen darf. Das heißt, ich muss irgendwas signalisieren. Dann sagt mir die Vermittlungsstelle, du darfst oder du darfst nicht, geh nach Hause. Der andere Teilnehmer wird benachrichtigt, der andere Teilnehmer sagt, jo. Ich kann signalisieren, was weiß ich, ich hätte gerne ein Telefongespräch geführt oder ich würde gerne anonym irgendwelche digitalen Daten austauschen. Ich kann sogar definieren, welche Daten ich austauschen will, wie ich die austauschen will so weiter. Aber schlussendlich, welche Protokolle darauf herrschen, haben wir nur so ein bisschen angeschnitten. Wir haben einmal, das zerfällt eigentlich in zwei große Dienstgruppen. Das ist einmal in Sprache. Und Daten. Für Sprache haben wir nur zwei Geschichten, die wir unterscheiden müssen. Aylor und Müller. Zusammengefasst in der Norm G711. Was ist denn das hier? Huch! Auf den Projektor geschrieben. Das heißt, wenn ich telefonieren will, hier in Europa oder sagen wir mal in US-Amerika und also USA, Nordamerika würde ich sagen, weil Kanada gehört leider dazu und Japan, weil sie den Krieg verloren haben, müssen sie die Müller-Kennlinie benutzen. Und die Europäer haben die bessere Sprachqualität und der Rest der Welt, natürlich Südamerika natürlich auch, die benutzen Aylor. Wenn zwischen diesen Staaten Telefongespräche geführt werden, wird dieses verlustbehaftet ausgetauscht. Das menschliche Ohr merkt sowas nicht. Ein Router würde das merken, weil da würde an seinen Bits so viel verdreht werden, dass die ursprüngliche Information nicht mehr rausfallen würde. Das sind auch solche Geschichten, wie dass die Leute gedacht haben, mit dieser fantastischen K56 Flex V90X2 Geschichte könnten sie jetzt auch Telefoniegespräche mit den Staaten führen und würden dadurch auch schneller surfen können. Deswegen funktioniert das nicht, weil nämlich versucht wird, bei dieser Technologie sich dem digitalen Signal des Codecs anzupassen. Deswegen funktioniert es nicht, weil es zwischendurch leider gewandelt wird und dann die Bits verwürfelt werden. Schade. Beim Datenbereich haben wir X25 oder auch X31. Das ist, ich sag mal, grob die Familie da. XP, das ist dieser alte datenvermittelte Dienst. Ich kann Informationen von DATXP sowohl über den D-Kanal austauschen, als auch über den B-Kanal, der dann irgendwann mal festgelegt würde. Das ist eine Sache, wie man es haben will, weil über den D-Kanal kann ich nur maximal 9600 Baud austauschen. Das reicht für die meisten DATXP-Anwendungen, wenn Sie da ein Terminal dran haben oder so. Wenn es schneller sein muss, also 64 Kilobit oder 2x64 Kilobit, wenn ich die Kanäle entsprechend bündele, dann kann ich das auch machen. Es gibt tatsächlich Installationen, wo diese Dienste laufen. Normalerweise aber geht die Telekom hin, das nicht über ISDN zu machen, weil deren Techniker das Einrichten dieser Anschlüsse nicht so drauf haben, weil das, man muss es ganz einfach sagen, das macht man nicht so häufig, und was man nicht häufig macht, kann man auch nicht so gut, wie zum Beispiel einen Basisanschluss für irgendwie zwei MSNs zu programmieren, und das war dann. Deswegen setzen die dann meistens noch dedizierte Leitungen ein, setzen ihre alten Geräte ein, die sie noch kennen, irgendwie mit synchronen Schnittstellen und wunderbar und hast du nicht gesehen, und das läuft alles viel besser. Aber man kann es auch über ISDN machen. Es gibt auch Geräte, ich glaube die Firma Elmec stellt sowas her und Philips ist da ganz groß. Die machen X25, X31 Geschichten. Ich glaube Bintec auch. Dann ich schreibe sie jetzt erstmal hin und dann diskutieren wir mal die Vor- und Nachteile der einzelnen Protokolle. Was haben wir denn noch? Sync-PPP. Das haben wir leider auch. Das sind die häufig gebräuchsten Protokolle, die auf dem B-Kanal für Datenaustauschinformationen gesprochen werden. V110 ist ein sehr altes Bitraten-Adaptionsmodell, was einen entscheidenden Nachteil hat: wenn tatsächlich die Bits gestört werden, dann kann man sie nicht mehr auseinanderziehen. Das heißt, ich merke nicht, dass die Daten gestört wurden. Die höchste Übertragungsrate nach die höchste, sag ich mal, genormte Übertragungsrate ist hier auch 38.400 Baud. Man sieht also, ich könnte auf dem ISDN-Kanal ja 64 Kilobit, also 64.000 Baud, naja, sagen wir mal Kilobit, egal jetzt, übertragen. Hier würde ich mir, ich zahle ja für das Gespräch, für die Bereitstellung des B-Kanals, hier hätte ich zum Beispiel die Hälfte des Kanals verschwendet. Kann ich nicht nutzen, weil das die maximale Übertragungsrate ist. Habe auch noch zusätzlich einen ungesicherten Kanal, der also selber nicht, sich Fehler nicht merkt. Witzigerweise wurde dieses Protokoll, ist wieder aufgelebt, dadurch, dass es Handys gibt, die nämlich V110 benutzen mit 9600 Baud. Irgendwann wird E-Plus das auch schaffen, das mit 38.400 Baud zu machen. Enhanced Full Rate und so, ja. Aber nicht die D-Netz-Benutzer. Die haben sowieso schon Engpässe im Netz. Dann hätten wir, leider existiert dieses Protokoll deswegen noch und leider muss es deswegen auch wieder in ISDN-Router und so weiter eingebaut werden. An und für sich sollte es sterben, genauso wie dieses hier, weil es einfach fehlerträchtig ist, slow, nicht state of the art, ja, scheiße. Da muss man, diesen Fehler haben andere nicht gemacht. V120 ist in Amerika als Bitrate-Adaptionsmodell sehr gebräuchlich. Das heißt, ich kann ein Terminal dranhängen, das Terminal kann Flow Control machen über die Leitung. Das heißt, es muss nicht tatsächlich immer diese 64.000 Baud können, sondern es kann sagen, halt mal, Gegenseite, halt mal, ich kann mal eben nicht. Dieses Protokoll ist fehlerkorrigierend. Das heißt also, zerstörte Frames werden wieder neu gesendet. Es ist natürlich etwas komplexer. Es hat einen entscheidenden Vorteil diesem Protokoll gegenüber, was theoretisch dasselbe kann. Dieses Protokoll hier tauscht am Anfang der Verbindung Informationen aus, wie Fenstergröße, Blockgröße und so weiter. Es sozusagen stellt sich auf beide Partner ein. Beide Partner wissen voneinander Bescheid. Und deswegen sollte man, wenn man ein Terminal über ISDN dranhängen will, dieses Protokoll gefälligst benutzen. Es ist okay, man kann es benutzen Und es gibt sogar, was weiß ich, V120 Verbindungen mit V42 bis. Dann kann das sogar komprimieren. Mann. Naja, egal. Terminals sind aber nicht das, was wir so haben. Wir wollen Daten austauschen, wir wollen IP darüber machen. Da hat sich durchgesetzt, synchrones PPP nach RFC 1717 oder so, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, oder 1616. Tut mir leid. Davon gibt es ein RFC, das heißt, die Informationen werden immer mit der vollen Übertragungsrate ausgetauscht. Wie sieht sowas auf dem B-Kanal aus? Ich habe Informationen, und zwar Steuerinformationen, um Frames zu unterscheiden, und ich habe Dateninformationen. Die muss ich irgendwie auseinanderhalten, damit die nicht, weil wenn ich jetzt das einfach alles senden würde, dann würde sich die große Konfusion ergeben. Man macht folgenden Trick: Wenn ich Daten senden will und mehr als 6 Einsen aufeinander folgen, dann wird hier eine 0 eingeführt. Absichtlich. Dann kann ich hier wieder mehrere Einsen senden. Meine Empfangsseite weiß Bescheid, dass wenn irgendwie 6 Einsen gefolgt sind und eine 0 dann folgt, dann muss es sich um Dateninformationen handeln. Wenn irgendwie 7 Einsen kommen, dann weiß es, es muss ein Steuerfeld sein, wenn meine Information korrekt ist. Solange zum Beispiel, dadurch bin ich in der Lage, einfach zu definieren, dass der Anfang eines Steuerfeldes immer 7 Einsen sind und eine 0. Und immer wenn ich dieses Feld sende, dann weiß meine Gegenstelle, es sind nur Steuerinformationen. Ich muss da keine Daten wieder rausziehen. Das bedeutet, in dem Augenblick, wo keine Daten wirklich fließen, wo wir nichts haben, was wir austauschen wollen, werden so lange Steuerinformationen oder als Füllbits ausgeworfen, bis man sagt, okay, es liegen wieder Daten an, ich mache wieder neue Informationen. Das heißt, ich sende quasi die ganze Zeit mit meiner vollen Datenübertragungsrate, aber nur wirklich dann, wenn ich Daten habe, die ich austauschen will. Dann wird einfach gesagt, okay, ich möchte jetzt kein Steuerfeld raus, ich mache ein Datenfeld raus, ich muss es so und so kodieren. Und wenn meine Gegenstelle sieht, 6 Einsen, jetzt kommt eine 0, dann löscht es einfach die 0 und führt das wieder zusammen. Dadurch habe ich einen kleinen Overhead, der abhängig von der Form meiner Daten, je mehr Einsen präsent sind, Worst Case ungefähr 5% Overhead erzeugt. Das bedeutet, ich bin nie in der Lage, die vollen 64 Kilobit tatsächlich zu benutzen. Wenn ich das habe, dann kann ich maximal dann muss ich damit rechnen, dass mir 5% meines ISDN-Kanals verloren gehen. Maximal. Nicht mehr und nicht weniger. Ja? Nur wenn lauter Einsen gesendet werden, sonst nicht. Wenn du Nullen sendest, würdest die ganze Zeit, würde das nicht eingeführt werden. Das ist korrekt. Wenn du V42 bis einsetzen würdest, könnte man das komprimieren. Allerdings, macht das kaum einer. Die Leute sind froh, wenn erstmal Daten fließen. Warum soll man das dann noch verkomplizieren? Wie gesagt, dieses synchrone ISDN-PPP hat sich durchgesetzt. Es gibt noch eine Form davor, das wird sehr oft in Verbindung mit Cisco-Routern gemacht. Das nennt sich nämlich einfach RAW-HDLC. Da wird einfach kein PPP, da wird auch synchrone Übertragungsrate ausgetauscht, allerdings wird keine PPP-Encapsulation noch mit reingebracht. Man spart sich auch noch ein bisschen, ein paar Bytes spart man sich wirklich, macht sich aber dadurch irgendwie so viel Aufwand in der Konfiguration, weil man einfach dann der Gegenseite auch immer sagen muss, hey, ich mache RAW-HDLC, irgendwie stell das ein. Ich würde euch nicht raten, das wirklich noch heutzutage einzusetzen. Macht Sync-PPP, wenn ihr einen Router anschließt. Jeder ISDN-Router in der Welt versteht das. Macht keine irgendwie sonst geartete Scheiße. Es gibt nämlich auch Leute, die das ganz, die IP-Frames in X75 kapseln wollen und so weiter, weil sie es einfach nicht gebacken haben, dass es Sync-PPP gibt. X75 ist die letzte der Protokollreihen, und zwar muss man das mal aus dem historischen Zusammenhang sagen. X75 ist dann entstanden, als es V120 noch nicht gab und man trotzdem Daten an Terminals austauschen wollte mit höheren Übertragungsraten als bei V110. Hier kann ich auch wieder 64 Kilobit sozusagen benutzen. Hier wird auch vorne und hinten an ein Datenfeld Informationen gesendet. Wenn das die Daten sind, wird hier auch Steuerinformation gesendet, nur hier wird sie byteweise gesendet und nicht als Bit eingeschliffen.
Ja? Ganz kurz. Draußen haben wir ein paar Leute vom Fernsehen, die wollten hier mal kurz gucken, über die Menge schenken. Wenn wirklich jemand von euch ein Problem, unangenehmes Gefühl oder sonst wie hat, wenn hier mal einer von hinten
ich
über eure Körper schwächt.
Gefilmt zu werden, den Hinterkopf zu sehen im Fernsehen.
Also alle mit Barcode auf den Hinterkopf bitte nach hinten setzen.
Okay, also keiner, der hier irgendwie da Probleme hat.
Wollt ihr mal da reinlassen?
Mann, ich sehe hier keine Hacker, ihr müsst schreien jetzt. Sagen wir das letzte zu X75. Wir können auch hier wieder Daten austauschen, auch mit der vollen quasi vollen ISDN-Geschwindigkeit. Müssen die Dateninformationen wieder vorne byteweise in Steuerinformationen kapseln. Wir haben ein Problem, was Leute haben, die X75 benutzen wollen. Sie müssen nämlich zwei Parameter werden nicht ausgetauscht beim Verbindungsaufbau. Die müssen vorher festgelegt werden. Und wenn man hier nicht richtig festgelegt hat, kann es zu Datenverlusten, schlechten Leitungsraten, wirren Fehlern, sonst irgendwas kommen. Und zwar ist die Blockgröße, ja, und die Fenstergröße entscheidend.
Das ist klar. Ich habe hier
Man hat das eingeführt, als die ersten ISDN-Karten aufgetaucht sind und als diese gottverdammte KPI kreiert wurde. In der ersten KPI-Definition war die Blockgröße 7. Nee, Blockgröße 7. Oh, oh Gott, oh Gott.
Okay, Kamera geht gleich an.
Ja. Wir lieben dich alle. Da war die Blockgröße 256 und die Fenstergröße 7. Und dann hat man mal KPI, das war bei KPI 1.0, bei KPI 1.1 hat man sich dann defaultmäßig auf Blockgröße 2K geändert. 2048 und Fenstergröße 7. Was bedeutet das? Einmal, Blockgröße heißt, wie groß zwischen zwei Steuerinformationen maximal die Daten sein dürfen. Wenn ich weniger habe, kann ich das vorher im Steuerfeld festlegen, dass ich weniger sende, dann kommt der nächste Block. Wie viele von diesen Datenblöcken dürfen, die Fenstergröße ist dafür zuständig, wie viele von diesen Datenblöcken dürfen gleichzeitig unterwegs sein, maximal, unbestätigt. Das bedeutet, die Gegenseite muss ja diese Datenblöcke empfangen, hat eine Prüfsumme über diesen Datenblock mitbekommen, prüft diese Datenblöcke nach und in dem Augenblick, wo sie feststellt, dieser Datenblock hat einen Prüfsummenfehler, dann muss sie mir sagen, irgendwie, hör mal, gib mir diesen Datenblock noch einmal. Das heißt, sie schickt ein Negative Acknowledge. Ja, das kennen wir vielleicht mal von X-Modem her oder so. Sagt, bitteschön, sende diesen Datenblock nochmal. Und diese 7 bedeutet, es dürfen maximal 7 unbestätigte Datenblöcke gleichzeitig unterwegs sein. Wenn ich den 7., wenn der 7. noch nicht bestätigt wurde, wird der Sender automatisch aufhören, weitere Datenblöcke zu schicken, weil die alle noch nicht bestätigt wurden. Das heißt, er wartet dann wirklich, bis mal die ersten wieder bestätigt wurden, und dann wird er erst wieder anfangen, neue Datenblöcke zu schicken. Da diese Parameter nicht im Verbindungsaufbau ausgetauscht werden, wie sie es bei V120 werden, führt das dazu, dass ich wissen muss, fährt mein Gegenüber eine alte KPI oder fährt er eine neue? Hat er hier irgendwas dran gedreht oder ist alles bei den Default-Werten? Wenn alles bei den Default-Werten ist, werde ich Daten austauschen können mit, sag ich mal, ungebremster Geschwindigkeit. Wenn es nicht der Fall ist, habe ich Pech gehabt. Deswegen X75 to be deleted, V110 eigentlich auch to be deleted. V120, wenn man Terminals anbinden will, das heißt, also ich möchte zum Beispiel ein Login in der Mailbox haben, ich möchte das Login-Screen von der Mailbox sehen, dann kann ich das benutzen. SyncPPP, überall da, wo wir IP-Daten austauschen werden, gerne benutzen, viel benutzen, tragt's in die Welt, macht es. Das dazu. Jetzt haben wir die B-Kanal-Protokolle kurz angesprochen. Sind dazu noch Fragen? Weil dann gehe ich nämlich jetzt nochmal auf den D-Kanal und dann werden wir mal detailliert sehen, wie sowas wirklich aussieht. Sind noch Fragen dazu? Ja? Da bleiben die auf 2K7. Bei KPI 2, achso, ganz kurz mal zu den Software-Schnittstellen, die wir hier so haben. Die einzige Software-Schnittstelle, die mir bekannt ist, ist tatsächlich die KPI, die Common ISDN API. Es gibt unter der Website www.kapi.org gibt es Informationen und auch die Standarddokumentation für die KPI auszuladen. Es ist leider technisch gesehen die einzige API, die zurzeit existiert, um mit ISDN-Devices zu reden, um Informationen auszutauschen, um Daten auszutauschen. Es ist eine rein deutsche Erfindung. Die Firma AVM, ich weiß nicht, Teles, glaube ich, eher weniger, hat sich darum gekümmert. Und noch ein paar andere haben sich da hervorgetan und haben diese ISDN-API, nachdem das hier in Deutschland losging mit ISDN, mal definiert. Von meiner Sicht als Programmierer heraus würde ich sagen, es ist eine API, mit der ich nicht gerne arbeiten würde. Einfach aus dem Grunde heraus, ich muss dieses schöne Modell, was wir hier mal am Anfang hatten. Meine Slides sind klasse. Dieses Modell muss ich eigentlich auch wieder in meiner KPI in irgendeiner Form drin haben, denn ich muss auch wissen, wie, in welchem Status des D-Kanals Verhandlungen befinde ich mich, um zum Beispiel solche Geschichten wie Umstecken am Bus zu realisieren. Als Programmierer wünsche ich mir eine API, die eigentlich nur 4 Funktionscalls oder maximal 5 kennt. Ein Open, ein Close, ein Read und ein Write. Mehr interessiert mich eigentlich nicht. Bei der KPI muss ich mir selber Speicher besorgen, um Informationen zu hinterlegen, muss diesen Speicher in Blockinformationen der KPI übergeben. Die KPI sagt mir irgendwann, okay, ich habe jetzt deine Daten gesendet, sie sind drüben angekommen, du kannst sie jetzt löschen, das heißt, ich muss das wieder machen, ich muss eigene Queues programmieren. Jeder Programmierer, der sozusagen die KPI benutzt, jeder muss dieses State-Modell in einer ähnlichen Form reinhacken, er muss Queues programmieren und. Und eigentlich sollte das eine API abnehmen. Muss man allerdings dazu sagen, zur Ehrenrettung der Firmen, die KPI damals geschrieben haben, es war offensichtlich die einzige Form des unter DOS, und leider sind die erst, ist die KPI für DOS implementiert worden, zu machen. Aber spätestens bei der KPI 2.0 hätte man diesen Klumpatsch über Bord werfen sollen irgendwie und so eine Open-Close-API mal machen sollen irgendwie. Ich würde das gerne, als Programmierer würde ich das gerne als Stream betrachten, und mich interessiert eigentlich nicht, welche Bus umstecken, okay, da kann mir das Ding mal ein Signal schicken oder so, dann würde ich da in irgendeiner Form drauf reagieren, indem ich ein neues Reopen mache oder so. Aber eigentlich will ich vom D-Kanal nichts wissen, ich will auch von den B-Kanälen nichts wissen, ich will meine Daten da rein haben und ich will sie wieder raus haben. Das dazu. Ja, kannst du. Du kannst, wenn du jetzt zum Beispiel die KPI benutzen würdest, dann kannst du zum Beispiel ein Telefongespräch aufmachen und würdest die Informationen kodiert in G711 wiederfinden, also in der ALOG-Kennlinie, kannst diese Informationen wieder auseinanderziehen in den ursprünglichen 14-Bit-Wert, kannst da draußen eine WAF-Datei machen und die dann entsprechend wieder verarbeiten. Deswegen gibt es auch zum Beispiel solche Geschichten wie KPI-Anrufbeantworter. Die machen nämlich genau sowas. Da muss man sich einfach nur, wenn du das zum Beispiel aus der kanalkodierten Form in die Ursprungsform, das macht man einfach mit einer Tabelle, die man irgendwann mal ausgerechnet hat. Das geht relativ flott. Man muss sich da nicht um viele Sachen kümmern. Man könnte dann, das müsstest du dann selber machen, zum Beispiel Touchtonerkennung machen oder so. Das wäre dann ein Stückchen Software, wo du halt irgendwie auf den Frame guckst, 20 Millisekunden von beispielsweise von dem Frame betrachtest und guckst, wie viele Nulldurchgänge sind, dann würdest du zum Beispiel einen Touchton erkennen oder so. Oder wenn du es ganz formidabel machst mit einer Fourier-Analyse, dann bist du richtig gut. Aber dann hast du es richtig gemacht. Aber da gibt es noch andere Verfahren, wie irgendwelche Gauss-Schieß-mich-tot-Verfahren. Ich muss dazu... Ja? Von welcher? Kommt gleich. Okay, ich schreibe sie einfach mal auf. Wenn ihr Informationen suchen wollt, guckt einfach, ich würde euch empfehlen, folgende Informationen mal anzufordern. www.etsy.org. Die Etsy ist ein europäisches Standardinstitut, das Euro-ISDN genormt hat. Euro-ISDN in seiner Form ist eigentlich nur eine Ableitung aus der ITU-Spezifikation. Jetzt kommt's. Also, erstmal sagen wir mal www.etsy.org. Da guckt nach. Es gibt einen Link auf Publications, und bei Publications kann man sich eintragen lassen. Dieses Eintragen, da könnt ihr auch irgendwas heimwuppdig reinschreiben oder so, ist Wurst egal. Da wird eine ID erzeugt, und mit dieser ID könnt ihr dann zukünftig Informationen abfragen. Die können dann sofort auch die Web Search Engine von denen benutzen, die entsprechende Dokumentation abgreifen. Der Standard für den D-Kanal, den wir benutzen, der heißt ETS 300 102. Und wenn ihr dann ETS 300 102 irgendwie Stern eingibt, werdet ihr diesen Standard finden. Es gibt, glaube ich, noch eine andere Adresse, da müsst ihr irgendwie etsy.org/webapp/publications oder so ist das, glaube ich. Dann ist es direkt dazu finden. Aber ich glaube, über den Link www.etsy.org geht es auch. Die ITU-Norm komme ich gleich zu. Das ist das, was wir EDSS1 nennen oder Euro-ISDN, habt ihr auch schon mal gehört. Oder die Amerikaner nennen diese Norm NET 5, beziehungsweise das ist für die Primärmultiplex-Seite, oder NET 3 für die Basisanschlussseite. NET 3, was ist das denn, eine 3? Welche Sachen gibt es noch? Euro-ISDN, EDSS1. Es gibt noch ein paar andere Bezeichnungen für ein und dasselbe. Auf jeden Fall, wenn ihr jemanden irgendwie nerven wollt, dann sagt ETS 300, 102 und dann sollte er eigentlich wissen, was gemeint ist. Da findet ihr den groben Aufbau des D-Kanals. Was ihr nicht finden werdet, sind Dokumentationen über diese ganzen Features, die wir mal besprochen haben, AOCS und Call Rating und so weiter. Die sind in anderen Normen verfasst worden. Warum? Die ETS 300, 102 ist die Grundbasis. Die funktioniert immer. Die muss beachtet werden. Diese ganzen anderen Geschichten wie Advice of Charge Information und so weiter, da hat sich die ETSI gedacht, wir müssten diese Informationen so präsent machen, dass die wirklich universal anzuwenden ist. Und es gibt eine Beschreibungssprache, die das repräsentiert. Und das ist die sogenannte ASN1. Das ist die Abstract Syntax Notification. Wer sich mal mit Routern beschäftigt hat, der wird irgendwann früher oder später über eine sogenannte Datei mit der Endung .mib gestolpert sein. Diese .mib ist verfasst in eben dieser Sprache, in Abstract Syntax Notification. Die ETSI benutzt diese Abstract Syntax Notification und dann gibt es Formen, wie man die ASN1, das sieht so ähnlich aus wie Pascal, wenn man sich sowas anguckt, ja. Wie man dieses in einen Bit-Kanal sozusagen presst. Da gibt es eine fest definierte Form, ich weiß sie jetzt leider nicht, aber es ist eine ITU-Spezifikation. Diese ETS 300-102 ist eigentlich eine Ableitung der ITU-Norm Q931. Die Q921 ist Schicht 2, zweite Schicht. Die ist eigentlich auch so von der ETSI übernommen worden, die Q921. Die Q931 ist nicht komplett übernommen worden. Dafür hat man die ETS 300-102 gemacht. Sie ist etwas simpler. Aber wer Q931 verstanden hat, der kann das auch. Dazu weiß ich leider nicht, wo es das ist. Es gibt es nicht öffentlich. Guckt mal ein paar Links nach. Ich weiß, dass es Seiten gibt, ich glaube, irgendwelche Mill-Server, die sich um gar nichts scheren, haben diese Dokumente öffentlich zugriffbar.
Bei Leo gibt es die auch.
Ja?
Ja, Leo.
Normalerweise sollten ITU-Spezifikationen nirgendwo offen im Web zu saugen sein. Die ITU ist da massig hinter. Die Leute kriegen, die sowas öffentlich anbieten, kriegen mächtigen Stress. Ja, nun, das sind ja, die sollen ja nur Normen schreiben. Also ich muss dazu sagen, die ITU macht im Prinzip auch nur das, was die Telefongesellschaften mal gemacht haben. Wir sehen das ja, Ahlor, Müller, da sind wieder zwei Geschichten irgendwie, ich muss wieder konvertieren und so weiter. Statt man irgendwann mal gesagt hätte, liebe Amerikaner, das, was ihr da gemacht habt, ist Büffelpisse, ihr müsst das jetzt ändern, hat man gesagt, okay, damit ihr mir nicht auf den Kopf steigt, irgendwie norm ich halt beides. Und genauso arbeitet die ITU. Wenn Standards irgendwie implementiert werden, dann guckt man sich das eine Weile an. Und wenn es irgendwelche Firmenstandards gibt und wirklich man nicht mehr sagen kann, irgendwie stampft irgendeine Sache ein, dann normen sie einfach beide Sachen oder alle drei oder alle vier und stopft das irgendwie in einer Sammelnorm zusammen und dann ist Jod. Das ist nicht geplant. Ist nicht geplant. Dritte Schicht. Wir haben schon gesehen, diese anderen Normen, V120 und V110, die sind auch von der ITU genormt. SIMP-PPP, da gibt es ein RFC für, irgendwie müsste das irgendwie unten im Hackcenter lang und schmutzig zu saugen sein, müsst ihr mal gucken. Irgendwie 17, weiß ich nicht, egal. Es gibt für alle diese Sachen Standards. Nett ist, dass die Etsy jetzt ab 1. November diesen Jahres ihren Server freigegeben hat. Man kann das frei runterladen, man muss sich nur registrieren lassen. Man kann auch sonst was da reinschreiben, müsst da keine Angst haben. Es wird sofort eine ID gezeugt und mit dieser ID kann man den Scheiß dann runterziehen. Es macht aber auch nichts, wenn man sich wirklich registrieren lässt. Dann kriegt man nette Angebote, dass man die CD auch kaufen könnte. Habe ich zumindest gekriegt. Allerdings war die CD etwas teurer. Das gibt es auf zwei CDs. Die Etsy macht auch zum Beispiel die GSM-Spezifikation. Wenn man weiß, unter welcher ETS oder wie das immer heißt, das abgelegt ist, kann man auch die heruntersaugen. Nettes Gestehen. So. Ganz kurz nochmal, harte Geschichte, Dekanal. Mein Lieblingskind. Wie sieht sowas aus? Wir haben gerade mal über Teilvergabe irgendwie gesprochen. Zu viel Eigenwerbung stinkt. Send2D-Channel. Jetzt habe ich hier ein Gerät angeschlossen, das sendet einfach diese Bytefolge. Unter der SAP Tile Management sagt es, ich hätte gern eine Tile. Gibt hier noch eine wirre, eine random Identifikationsnummer hin und sagt Identity Request. Also, ich hätte gerne eine Tai. Das ist das Telefon, was ich da gerade eingesteckt habe, möchte eine Tai haben. Das Amt sagt, Read vom Lead-Channel. Unter dieser Random-Nummer gebe ich dir Identity Assigned, ich gebe dir eine Tai zurück und du bist Nummer 1. Stimmt nicht ganz, hier hat jemand geschlampert. Ne? Auch Fehler passieren. Der D-Kanal-Decoder war zu dem Zeitpunkt noch nicht so klasse. Gucken wir uns mal ein Setup an. Was haben wir denn hier? Oh Gott, oh Gott. Ah ja, da kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Setup Acknowledge. Was haben wir hier? Ups. Hier haben wir mal, hier möchte gerne jemand telefonieren. Er sendet auf den D-Kanal Folgendes. Erstmal wird das ganze, der ganze D-Kanal ja in die Schicht 2 reingepackt. Ich sehe also hier, dass ein Kommando gesendet wird, dass ich Information austauschen will und ich habe eine Sendefolgenummer und eine Receive-Folgenummer. Die ist hier wieder nicht richtig decoded. Schweinebacke. Den Protokolldiskriminator, den haben wir eben schon besprochen, der ist auf 8 gesetzt, wunderbar, sehen wir hier. Die Global Call Referenz für diesen Brief ist 1, das heißt, dieses Gerät wird wahrscheinlich das erste Mal irgendwas auf dem D-Kanal machen. Und Origination, das heißt, ich bin derjenige, der jetzt sendet. Und ich sende dir ein Setup. Weiterhin ist dekodiert, im Setup gibt es halt verschiedene Typen. Barrier Capability, das heißt, was will ich machen? Ich möchte, dann folgt, wie viel Octets, also wie viele Bytes diese Barrier Capability beschreiben, die ich gerne hätte. Hier sieht CCITT standardisiert, ich würde gerne sprechen. Circuit Mode heißt, ich würde auf den B-Kanal gerne gehen. Ich hätte gerne volle 64 Kilobit und das Layer 1 Protokoll, G711ALOR, das kann ich hier rauslesen. Dann folgt weiter, damit wäre diese Bierier Capability mit den zwei, drei Bits abgeschlossen. Hier würde das nächste Information Element kommen. Hier haben wir eins, also der Message Type, ein Information Element, das nächste Information Element, weil dieses hier ist ja zu Ende. Channel Identification. Das Interface ist direkt gemeint. Ich meine das Basisinterface. Den Kanal, den ich meine, das ist nicht der D-Kanal. Wunderbar. Und was hätte ich gerne? Ich hätte gerne jeden Kanal. Das bedeutet, das Endgerät weiß nicht, welcher Kanal gerade benutzt wird. Es könnte einen spezifischen herausgreifen und sagen, ich will den. Wenn er belegt ist, sagt mir das Amt, geh kacken. Wenn er nicht belegt ist, wird das Amt entsprechend darauf antworten und sagen, okay, hier sage ich Any Channel. Das heißt, ich werde vom Amt eine Information mitbekommen, welchen von diesen B-Kanälen ich benutzen soll. Und den darf ich dann benutzen. Soll ich zumindest. Das ist die Calling Party Number, also die Rufnummer, wo ich anrufen will. Dann ist noch entscheidend, welchen Rufnummernplan ich benutzen will. In Amerika gibt es zum Beispiel einen anderen Rufnummernplan, da würde sowas zu Unknown gesetzt werden oder so, damit das auf einem amerikanischen Gerät funktioniert. Und hier haben wir jetzt mal alles genullt. Ist ja nur ein Beispiel. Da würde jetzt die Telefonnummer als solche drin stellen. Dann kommt hier nochmal Low Layer Capability Information Element. Hier nochmal Speech. Circuit Mode, 64 Kilobit. Das, was ich hier oben habe, kommt hier nochmal als Low Layer Capability. Allerdings bezieht sich die Low Layer Capability auf Schicht 2 und nicht Schicht 1 des Kanals. Hier auf Schicht 1 würde ich sagen, hier, da mache ich gar nichts. Das sieht man hier. Ich möchte nur telefonieren. Wunderbar. Das Amt antwortet mir irgendwann. Das Amt sagt erstmal wieder Schicht 2. Ich sende dir Informationen, ich habe Receive Folgenummer und so weiter. Setup Acknowledge. Also hier fangen wir wieder an. Wir sind immer noch auf 8. Wir machen immer noch Euro ISDN. Es sendet natürlich unter der Global Call Referenz, die das Endgerät verteilt hat, wieder zurück. Es sendet ein Acknowledge, das heißt, ich habe dein Setup bekommen und es sagt hier auf dem mit dem Information Element Channel Identification, welchen dieser B-Kanal, nämlich ich soll den ersten benutzen, ich bin zu benutzen habe. Daher weiß ich dann, es geht weiter. Den B1-Kanal werde ich benutzen. Ja, und so geht es dann weiter. Es gibt diese Geschichten, sind normalerweise also das, was ihr hier seht, in der Form aufgelistet, so kommentiert, gibt es normalerweise in sehr teuren ISDN-Tester. Die Telekom hat den sogenannten Moses dafür. Das ist so ein, ich weiß nicht, was das Gerät jetzt kostet, ich glaube 100.000, früher hat das mal eine Viertelmillion gekostet irgendwie, da durfte dann auch nicht jeder mit umgehen, sondern nur die Leute, die entsprechend die Schulung zweimal besucht hatten oder was weiß der Teufel, die durften das Ding dann benutzen. Es gibt inzwischen zwei URLs, wo einmal ein Webdecoder ist, den ich ganz brauchbar finde. Und zwar unter www.lrz.de/isdn. Da kann man, wenn das Gerät sowas liefert, diese D-Kanal-Geschichten-Informationen auswerten lassen. Wenn das Endgerät das nicht liefert, gibt es auch noch eine Möglichkeit, sich den Dekanal anzugucken. Und zwar habe ich da mal so einen Teil in der schwachen Stunde selber gebastelt. Daher kommen nämlich diese Traces. Das ist inzwischen besser geworden, hoffentlich. Hier. Die ist egal, glaube ich. Ich würde im Zweifelsfall alles klein, Leute. Lowercase. Ich weiß gar nicht, ob das egal ist. Ja, wirklich? Ausprobieren. Versuch macht klug. Hacken. Sehr geil auf dieser Seite. Es gibt ISDN inzwischen als Familienpackung, nämlich es gibt ISDN Ratio Farm. Geiler Scan, Leute. Das ist ein Kopfschmerzmittel oder so. Und das Teil, was ich da mal zusammengebastelt habe, gibt es unter www.mms.de. Tilde. Die Tracy. Das ist ein Programm, ein DOS-Programm leider. Man nimmt zwei ISDN-Karten. Eine ISDN-Karte wird so umverdrahtet, dass sie die Sendeseite sieht auf der Empfangsseite. Und dann kann man beide Seiten des D-Kanals belauschen. Das ist sozusagen der preiswerteste ISDN-Decoder, den man sich selber zusammenbarscheln kann, weil irgendwelche 150-Marks-Karten kriegt man offensichtlich gezogen oder leiht man sich halt mal irgendwann mal aus. Dann kann man auf den D-Kanal gucken. Leider macht das Ding keinen B-Kanal. B-Kanal-Tester kann man kaufen. Da würde ich dann mal vielleicht mal hier nachgucken, weil der hat wirklich eine Masse an ISDN-D-Kanal-Testern irgendwie auf seiner Seite drauf. Ich glaube, die Adressen stimmen nicht immer ganz. Aber das, da findet man ziemlich viele Hersteller von ISDN-Testgeräten. Man kann da auch beliebig Geld ausgeben, also ein Gerät, was zum Beispiel S0 und S2Ms, also Primärmultiplexer, zusammentestet, kostet na so roundabout 15.000 Mark.
Ne?
Aber es sieht wahrscheinlich nicht die Empfangsseite von der anderen Seite. Nee, das geht hardwaremäßig nicht. Er sieht seine eigenen Geschichten und das ist schon mal ziemlich gut. Also man kann mit diesen Teilen, es gibt auch so Geschichten, weil AVM hat die KPI so umgestreckt, dass man sich den D-Kanal irgendwie selber anschauen kann und ihn auch selber benutzen kann, wer es mag. Damit kann man auch so Sachen belauschen, dass man sieht irgendwie, welche B-Kanäle sind gerade in Benutzung, auch von anderen Geräten. Ziemlich nette Geschichten. Muss man sehen, ob man sowas braucht, will, haben kann. Weiß der Teufel. Prinzipiell kann man das auch mit ein paar Steinen irgendwie selber sich zusammenhäkeln, irgendwie kleinen Controller dran. Frickeln, haben wir auch schon alles gemacht, ist nur nicht in dem Status, dass man das irgendwie veröffentlichen könnte, weil ich kann euch leider nicht, ihr wollt wohl wahrscheinlich nicht irgendwie Drähte selber fädeln oder so. Schade. Gibt es sonst noch Fragen? Ja. Least-Cost-Router auf ISDN-Basis machen meistens, also es gibt auch andere Geräte, machen meistens Folgendes. Der Bus wird aufgetrennt. Auf deiner Seite gibt es eine Teilnehmer-Emulation und auf der anderen Seite gibt es das nochmal. Das heißt, sie werden sozusagen zwischen dem Bus geschliffen und können alles sauber abfangen. Weil wenn ein ISDN-Gerät wenn ein ISDN-Least-Cost-Router irgendwie sich als Busgerät irgendwie bei dir mit anmelden würde und einen Call von dir abfangen würde, dann müsste er Folgendes machen. Repetieren wir das mal. Er lauscht auf den Bus. Du sendest einen Call ab. Er muss dieses dekodieren. Er muss Dieser Call ist schon gesendet, du kannst nichts mehr dagegen tun. Er muss dem Amt hinterher signalisieren, unter deiner Datei, die er sich vorher gegrabt hat, irgendwie, nein, das war es jetzt nicht, muss diesen Ruf neu initiieren zu einer anderen Destination und muss darauf achten, dass irgendwie deine Datei von deinem Telefon, die dir vergeben wurde, immer dafür benutzt wird und muss dafür achten, dass dein Telefon nichts davon merkt. Das kann man realisieren, das machen aber die meisten Leute nicht. Ich habe noch keinen gesehen, der sowas machen würde. Aber man kann es machen. Man kann Calls wegfischen, man kann Calls stören. Schließlich ist es ein Bussystem. Jedes dieser Bussysteme kann darauf rumhupen. Die Information ist ja nicht verschlüsselt worden oder sonst in irgendeiner Form. Das heißt, ich kann den D-Kanal böswillig stören, ich kann Schnaß drauf machen, ich kann irgendwie die Leute zur Verzweiflung treiben. Und meistens hat man sehr viel damit zu tun, irgendwie Endgeräte davon abzuhalten, das zu machen, irgendwie, wenn sie nicht sauber programmiert sind. Aber das ist Gott sei Dank seltener der Fall. Ja. Ja, das nutzt ja nichts. Den Setup so weit einzulesen, nutzt ja nichts, weil der Setup ist dann schon komplett gesendet. Da kannst du nichts mehr gegen machen. Der ist gesendet, den hat das Amt schon. Und du musst dann hinterher nochmal einen Disconnect schicken und sagen, irgendwie, das war dann doch nicht irgendwie. In der Hoffnung, dass die andere Seite noch nicht abgenommen hat, dass die noch nicht schnell genug war. Und dann nochmal den Ruf neu aufbauen mit einem anderen Setup unter derselben Datei irgendwie, weil dann schnallt dein Endgerät es nicht. Kann man machen, ist glaube ich zu kompliziert. Deswegen trennen die lieber den Bus auf, machen eine Netzwerkemulierung auf deiner Seite von dem Bus neu und auf der anderen Seite wird es nochmal neu gemacht. Richtig, dann muss die ISDN-Karte aber auch so verdrahtet sein, dass sie beide Seiten des Busses liest, sonst sieht sie nur die Hälfte der Informationen und eine normale ISDN-Karte kann nur eine Seite des Busses lesen, nämlich die Empfangsseite. Und um sie auf der Sendeseite auch noch empfangen zu lassen, kannst du mit den meisten Bausteinen nur einfach diesen Baustein nochmal duplizieren und nochmal draufhauen. Das wäre ein bisschen kompliziert. Kann man machen, ja sicher, es geht möglichst. Zum Beispiel dieser ISDN-Tester basiert halt darauf, dass man eine zweite ISDN-Karte nimmt und das ein bisschen umverdrahtet, damit man halt auf der zweiten ISDN-Karte nochmal die Seite sieht, die du sendest, weil die siehst du nicht, wenn du selber darauf sendest. Die ist nicht in deiner Empfangsseite drin. Ja, könnte man machen. Man könnte es aber auch noch einfacher machen, indem man einfach, wenn man schon zwei ISDN-Karten hat, nochmal die Teilnehmermachung hat, dass man diese Bussplittung halt macht, wäre wahrscheinlich einfacher. Aber mit zwei ISDN-Karten könnte man das bestimmt machen. Man müsste allerdings die Daten dann irgendwie innerhalb des PCs austauschen. Naja, solange der schnell genug ist, würde das alles noch funktionieren. Ja. Ach ja, kommen wir nochmal darauf zurück, dass ISDN nicht gleich ISDN ist. Jetzt haben wir lange und breit darüber geredet, wie das hier so in Deutschland so schön funktioniert. Ein digitales Signal auf dem D-Kanal. Der D-Kanal ist auch 8-bittig. Wunderbar, ich kann meine Informationen rein- und rausschickern. In den USA, das habe ich ganz kurz gesagt, kann die Information des D-Kanals als eingeschliffene B-Kanal-Information präsent sein. Die Information des D-Kanals kann auch bei dem sogenannten R2-Signaling auch als, das ist der D-Kanal, den wir kennen, aber für Primärmultiplexer wird nicht digital drauf signalisiert, sondern mit so etwas Ähnliches wie Touchton. Es werden Töne tatsächlich drauf repräsentiert. Solche Signalisierungsformen trifft man häufig in Schwellenländern wie, ich sag mal, Brasilien, Portugal, Spanien und so weiter an. Also so überall, wo dritte Weltländer irgendwie gerade erst anfangen, irgendwie telekommunikationsmäßig irgendwie auf die Füße zu fassen und ihre Vermittlungsstellen zu digitalisieren, finden die das ganz gut, dass man das so machen kann. Und dann gibt es auch noch so Sonderformen wie CAS, nennt sich Channel Associated Signaling. Boah, ich habe es aussprechen können. Da wird zum Beispiel der D-Kanal, der normalerweise als, ich sag mal, 16. Kanal innerhalb der B-Kanäle auftaucht, dann wieder durch die Hälfte dividiert und die ersten 4 Bits sind für die ersten 15 B-Kanäle zuständig und die anderen 4 Bits sind dann wieder für die nächsten 15 B-Kanäle zuständig. Es kann auch drauf geflötet werden, kann man nicht voraussagen. Es gibt also in der Welt ist nicht alles ISDN, was wir so unter ISDN verstehen. Wir müssen dazu mal sehen, dass wir in Deutschland die höchste ISDN-Dichte in der ganzen Welt haben. Noch nicht mal Japan hat mehr. Und dabei müssen die wirklich nur ein paar Haushalte irgendwie vermachen. Irgendwie. Dann haben sie es flächendeckend in ihrer Bevölkerung irgendwie. In den USA wird sich ISDN deswegen nicht durchsetzen, weil, wie gesagt, mit diesen, die haben halt ein paar Fehler gemacht. Die haben nicht maximal, wir haben ja Euro-ISDN und vielleicht noch 20% alte 1TA6-Geschichten. Ja? Normalerweise kannst du sagen, Euro-ISDN, Funst. Dafür steht auch die Telekom. In USA existieren als D-Kanal-Protokolle 5 Protokolle. 5. Rockbit-Signaling, NFAS, DMS-100, NT1, NT2 irgendwie und auch Euro-ISDN kriegt man inzwischen da und noch ein paar andere irgendwie, AT&T, schieß mich tot und was weiß der Teufel. Es ist natürlich klar, dass die Amerikaner aus ihrer Sichtweise uns als rückständig betrachten, weil wir auf ISDN setzen, weil wir sagen, das ist doch alles wunderbar, die Geräte können das und wir können auch Informationen darüber austauschen, wie Gebührenimpuls und so weiter. Die sagen natürlich, hör mal, ich habe so einen Ärger mit ISDN, ich bin froh, dass das läuft, das kommt mir nicht ins Haus. Deswegen sagen die, analoge Leitung rules best, zumal man auch sagen kann, analoge Standleitungen kosten in USA Spuckegeld. Und wenn es schneller gehen soll, sind die Telefongesellschaften inzwischen darauf, per ASDL die Leitung etwas aufzublasen. Das geht natürlich nur innerhalb der 4 Kilometer Distanz. Danach gehen diese Technologien leider nicht mehr. Deswegen schauen die so ein bisschen mitleidig auf uns. Ich würde das eher anders sehen. Die haben einfach nicht begriffen, worum es geht. Ja, ich bin eigentlich fertig. Ja, noch eine. Also ISDN ist genauso sicher wie eine analoge Telefonleitung. Wenn ich schlau bin, dann kann ich die UK0 auftrennen, hänge dann virtuellen NTBA dran, schleife mich wieder ein, höre alles ab. Wenn ich die UK0 nicht auftrenne, zum Beispiel wenn ich mich irgendwo in einem Verteilerkasten befinde, dann wird es wirklich schwierig. Dann ist es leichter eine analoge Telefonleitung abzuhören, als eine digitale Leitung, weil wegen der Echokompensation es schwierig wird, die Richtung der Signale auseinander zu dividieren. Ich müsste das nachvollziehen. Wenn ich aber einfach die Leitung auftrenne, ein NTBA dranhänge, einen ISDN-Tester, weil die gibt es ja, also ab 2000 Mal kriegt man schon brauchbare Geräte, die auch den B-Kanal irgendwie hörbar machen, also dass ich die Telefongespräche höre, und dann wieder ein Gerät zur Synchronisierung einsetze, die gibt es bei www.novatec.de, glaube ich. Das sind so ISDN-Kanalverlängerer sozusagen. Also da kann man einen S0-Bus wieder in eine UK0 zurückführen. Dann bin ich relativ einfach. Der Aufwand, den ich betreiben muss, ist schlimmstenfalls 4000 Mark. Um effizient abzuhören. Eine UK0-Verbindung. Beim S0-Bus brauche ich im Prinzip nur 2 ISDN-Karten. Weil dann kann ich alles abhören. Aber wenn ich schon im S0-Bus drin hänge, dann kann ich auch demjenigen, den ich abhöre, direkt einen auf den Schädel hauen. Ja? Weil dann bin ich ja schon im Haus. Ja? Für mich macht es nur sinnvoll, sinnvoll, die UK0 kurz zu unterbrechen und die abzuhören, die in S0 zurückführen, weil die Geräte dafür sind relativ preiswert. Wenn ich die UK0 abhören will, dann wird es etwas deftig. Es gibt Geräte, die das machen können. Rode und Schwarz produziert euch alles, wenn ihr 1 Million hinlegt.
Ich habe eine Frage zu den Stellenanlagen.
Ja. Ja, ist möglich. Praktisch als Netzwerk. Man kann sowas machen. Ist die Frage, wie sinnvoll das ist, das wieder zu das so zu machen. Normalerweise, wenn man das am S0-Bus macht, dann habe ich ja meine, wie gesagt, die Distanz ist irgendwie 100 Meter oder so. Bei 100 Meter irgendwie im Haus, da kann ich mir auch ganz andere Sachen irgendwie leisten, die irgendwie richtig Gas geben irgendwie, weil hey mal, vier Drähte, Mann, 10BST, da lache ich doch über, ey. Na, also da kann ich irgendwie viel besser und viel schneller irgendwie effizienter drauf machen. Ach ja, und nochmal, eine Geschichte. Es wird von irgendwelchen, ich glaube auch von Berliner Firmen irgendwie, wird für Firmen zertifizierte Dekanal-Filteranlagen irgendwie für Banken und so weiter irgendwie angeboten, damit das System sicherer wird. Weil ja angeblich jemand den D-Kanal hacken könnte, da Informationen drin verstecken könnte, um, was weiß ich, remote in die Anlage einzubrechen. Erstens dazu. Das müsste dann der Hersteller der TK-Anlage selber implementiert haben, damit man sowas machen kann. Oder es müsste einen Software-Bug geben, den keiner kennt, der das zulässt. Zweitens kann ich einfach ein Gespräch aufbauen und dann kann ich 64 Kilobit Daten irgendwie auf dem B-Kanal austauschen, die theoretisch die Telefonanlage auch abhören konnte und irgendwie Informationen nach draußen irgendwie leiten. Das heißt, diese angeblichen D-Kanal-Firewalls sind vom sicherheitstechnischen Standpunkt völliger Schwachsinn. Lasst euch das Scheißzeug nicht andrehen und wenn ihr es seht, lacht darüber, weil ihr wisst, wenn die Verbindung aufgebaut ist über den B-Kanal, könnt ihr so viel Schnaß austauschen. Ja, interessiert nicht.
Okay. Time out.
Sorry.
Lass sie mich erstmal ordnen, ja?